Wecke deine Lebensfreude. Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther
und Claudia Morgenstern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir darüber, wie wir es schaffen, anderen Menschen wertfrei zu begegnen. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich finde, wir haben es ja wahrscheinlich alle schon mal gehört und haben uns vielleicht auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir Bewertungen auch lernen. Also wir bewerten ständig und überall. Und mir ist es aufgefallen ganz extrem bei einer Fortbildung, die ich gemacht habe, wo wir eine Übung gemacht haben zu dem Thema Wertfreiheit. Und da ist der Ausbilder zur Türe reingekommen und hat sich dann so einmal am Rahmen festgehalten und dann hat er sich einmal die Hand an den Bauch gelegt und ist dann eben nach vorne gelaufen und hat auch noch Hallo gesagt, hat vielleicht ein, zwei Sätze noch geredet und hat sich dann hingesetzt. Und wir sollten aufschreiben, was wir beobachten. Und dann haben wir hinterher alle vorgelesen, was wir beobachtet haben. Und es war ganz interessant, wie viele Interpretationen bzw. Bewertungen da dabei waren. Also zum Beispiel hat einer gesagt, als er sich so die Hand an den Bauch gehalten hat, dass der schmerzvoll sich den Bauch gehalten hat. Ja. Und dann war jemand anderes, der gesagt hat, ich sehe da keinen Schmerz. Ich sehe da, oh, der ist irgendwie nervös und muss sich festhalten. Und jemand Drittes hat einfach nur gesagt, ja, der hat die Hand an den Bauch gelegt und hat da drauf gedrückt. Aber das ist ja auch schon eine Bewertung. Oder es hat jemand gesagt, der ist vorsichtig zur Türe reingekommen. Und auch das Wort vorsichtig ist ja schon eine Interpretation von uns, ja. Und es war so interessant, dann mal wirklich so vor Augen zu haben, wie viel wir bewerten und wie wir sofort auch immer da was dazu sagen, was vielleicht auch mit unserer eigenen Realität am Ende zu tun hat.
Und dass wir so kontinuierlich Begegnungen oder auch Situationen bewerten, das hat ja auch ganz alte Gründe, weil wir dann ja auch ganz schnell die Situation oder eine Person versuchen einzuschätzen, ob sie für uns einen Freund oder einen Feind bedeutet. Also so ganz grundsätzlich soll uns die eigene Bewertung ja auch schützen, dass wir uns nicht in eine Gefahr begeben. Also grundsätzlich ist da ja auch eine Funktion dahinter, die wir auch brauchen. Und trotzdem sind wir dann aber auch unabhängig von dieser überlebenswichtigen Funktion, auch außerhalb von Gefahren, ständig dabei, Dinge zu beurteilen. Also das ist schon auch sehr in unserer DNA drin, aber das färbt ja auch kleinere Situationen ein, die gar nicht jetzt um Gefahr oder Nicht-Gefahr sich drehen. Ne? Also das ist sehr stark bei uns, dass wir Dinge bewerten und das führt dann schon auch dazu, dass wir in der Begegnung ja nicht mehr so offen für den anderen sind und unsere Bewertungen dem anderen überstülpen oder auch dann sehr schnell bei Vorurteilen sind oder voreingenommen sind. Ne? Also und dann wird eine Begegnung auch sehr von uns eingefärbt.
Ja, und worüber bewerten wir? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also die Mimik und die Gestik, der Blickkontakt, diese ganzen nonverbalen Aktionen und Reaktionen können wir bewerten. Wie steht jemand da? Also die Haltung, das Verhalten können wir bewerten, den Stil, das Aussehen, die Kleidung. Ist auch ganz interessant, weil ich habe gerade gedacht, eigentlich ist es ja auch umgekehrt so, dass wir oft Bewertung über Aussehen nutzen, um uns zugehörig zu fühlen. Also gerade wenn es um Lebensstile geht oder um Gruppen, zum Beispiel ich gehöre zu den Skatern, da gehört natürlich ein bestimmter Stil, ein Kleidungsstil auch mit dazu und vielleicht auch ein bestimmter Habitus oder ein bestimmtes Verhalten und auch eine bestimmte Sprache, ja. Und da bewerten wir ja auch, aber da hat es auch was Positives, weil es auch was Identifizierendes hat in dem Moment, ja. Aber ich glaube, auch das ist ein Grund, warum wir so viel bewerten oder wie wir bewerten überhaupt lernen. Also wir lernen auch, was zuzuordnen,
Ja, und zu interpretieren. Und zugleich führen uns diese Bewertungen ziemlich oft auf den Holzpfad, ja. Dass ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal so ein ganz plakatives Beispiel, da ist vielleicht jemand, der sieht dann in meiner Bewertung irgendwie so ein bisschen runtergekommen aus, ja. Und dann stecke ich den innerlich in eine Schublade und dann auf einmal äußert sich die Person und dann merke ich, oh, die spricht ja jetzt sehr gewählt oder wie sie sich ausdrückt und dann merke ich, ah, okay, das passt jetzt gar nicht so zur Vorverurteilung in dem Augenblick, ne? Also, dass wir uns dann auch manchmal sehr klar falsch leiten lassen oder auch das Umgekehrte, da ist vielleicht jemand, der hat mehr Schein als Sein, ne? Der beeindruckt uns, so wie er dasteht, der hat irgendwie einen adretten Anzug an und einen tollen Schlips, aber nicht unbedingt viel Grips.
Und also, dann kommt nichts raus.
Genau, genau. Also wir lassen uns dann ja auch in die Irre führen, ja. Ne? Mit diesen Stereotypen, die wir in dem Augenblick aktivieren.
Und wir nutzen ja auch immer nur das Wissen, was wir uns angeeignet haben über den Stereotypen. Also zum Beispiel, wenn jemand was erzählt von gesunder Ernährung und ich bewerte, ah, das ist ein Öko, ja, oder das ist ein Alternativo, dann habe ich ja mir über die Zeit zusammengesammelt, was heißt denn eigentlich Öko? Also ich interpretiere den wahrscheinlich ganz anders, als du das jetzt machen würdest, Claudia. Und jemand Drittes wird es wieder anders interpretieren, was da alles noch dazugehört. Und im Zweifel stülpe ich dem dann schon, ah ja, der hat bestimmt die und die Schuhe an und der lebt bestimmt so und so, stülpe ich dem das alles noch drüber.
Und dann kann es auch abwertend sein.
Ja.
Also, ne, also je nachdem, dann sagt vielleicht der eine in deinem Beispiel, das ist ein Öko und dann merkt man schon, da ist jemand kritisch dem gegenüber, ne?
Ja. So. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die verbalen Ausdrücke über die, also über Sprache. Wie drückt sich jemand aus? Beurteilen wir auch andere? Also wir hatten ja jetzt vorhin gesprochen, wir sind ein bisschen abgeschweift, über die nonverbalen Möglichkeiten zu bewerten. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sprache.
Und wenn wir uns darauf konzentrieren, wertfrei in eine Begegnung zu gehen, dann sind wir in dem Augenblick sehr offen, ne? Für alles, was in dem Augenblick an Signalen da ist. Und in dem Augenblick, wo ich wertfrei bin, habe ich auch Verständnis für den anderen und seine Situation. Ich vermeide dadurch vorschnelle Schlüsse und ich bleibe in einer ganz neugierigen Haltung, dass ich einfach schaue, ja, wie zeigt sich der andere, was nehme ich wahr? Und ich habe den Fokus auf die Beobachtungen, also dass ich auf der Ebene der Beobachtung bleibe. Und natürlich die eigenen Bewertungen, die kann ich ja nicht ganz ausradieren. Die passieren ja auch sehr automatisch. Aber ich habe die Möglichkeit, meine eigenen Bewertungen auch wahrzunehmen, darüber zu reflektieren und die dann zur Seite zu stellen. Also ich denke, es ist ein zu hohes Ideal zu sagen, ja, lasst uns jetzt bitte immer bewertungsfrei dem anderen begegnen. Das ist zu hoch gegriffen, das Ziel. Aber wir können uns diesem Ideal, wertfrei zu sein, immer wieder im Positiven annähern. Und da ist es schon ganz hilfreich, wenn ich im Kopf merke, oh, okay, da ist jetzt wieder meine eigene Maßstabskategorie. Ich sehe, die ist aktiv. Ich nehme die wahr und nehme die zur Kenntnis und stelle sie ganz bewusst zur Seite und gehe wieder weiter über die Beobachtung. Ne?
Und ich finde, bei der Beobachtung ist auch ganz wichtig, den anderen wirklich ernst zu nehmen. Also, dass ich auch den anderen abnehme, was sie mir sagen. Und wenn ich jemanden frage, wie geht's dir? Und der antwortet, mir geht's gut. Und ich denke mir in dem Moment, ah, der sieht aber ganz schlecht aus, ich glaube nicht, dass es dem gut geht. Oder ich weiß, ah, bei dem war aber so viel los die Woche, dem kann es gar nicht gut gehen. Ja, dass ich das dann auch mal zurücknehme und sage, ja, das ist schön, dass es dir gut geht und das auch so stehen lasse. Weil es kann ja auch sein, dass es ihm den Umständen entsprechend in dem Moment wirklich gut geht oder er auch vielleicht einfach nicht drüber reden will in dem Moment und sagt, nee, für mich ist jetzt alles in Ordnung so. Und ich dann jemanden auch nicht dadurch in eine Situation bringe durch meine Bewertung, wo er sich nicht mehr ernst genommen fühlt. Ja, es gibt ein ganz schönes Sprichwort von Rumi, der war ein ganz wichtiger persischer Dichter des frühen Mittelalters. Und der hat gesagt, jenseits der Idee vom rechten Tun und vom falschen Tun liegt ein Feld und dort warte ich auf dich. Und ich finde, das drückt so schön aus, wie subjektiv richtig und falsch ist. Also das, was für mich in einer Situation richtig ist, kann für den anderen im selben Moment ganz falsch sein. Und drum ist es vielleicht auch hilfreich, von den Bewertungen richtig und falsch wegzukommen und eben das Feld offen zu lassen und jeden so agieren oder reden lassen, wie er das möchte, und zu lernen, gut zuzuhören, damit man sich eben begegnen kann, da wo der andere wirklich steht.
Und dein Zitat hat mich in meiner Therapieausbildung tatsächlich sehr geprägt von der Haltung her. Und ich war dann auch noch mal ganz erstaunt, wie alt dieses Zitat ist. Weil diese Haltung, die ist so was Grundsätzliches, und dass sie aus dem Mittelalter stammt, das hat mich jetzt noch mal sehr tief beeindruckt, weil dieses Zitat in diese heutige Zeit genauso passt und auch eine ganz wichtige Grundhaltung ausmacht.
Ja, und da merkt man auch, finde ich, wie lange das ja offensichtlich schon Thema ist. Seit es Menschen gibt, die miteinander kommunizieren und miteinander umgehen, scheint es ein Thema zu sein, zu bewerten und zu interpretieren.
Und ich meine, das ist nochmal so ein ganz anderer Bereich. Aber wenn wir auf die Achtsamkeit schauen, ne, ist ja auch eine ganz wichtige Grundhaltung. Und da geht es ja auch immer wieder darum, ganz stark über die Sinneskanäle etwas wahrzunehmen und nicht zu beurteilen. Also da gibt es kein richtig und kein falsch in der Achtsamkeit, sondern ja, das ist jetzt gerade da. Und auch diese Achtsamkeit kann uns in der Begegnung mit den Menschen untereinander helfen, dass ich versuche, über meine Sinneswahrnehmungen zu gehen und kein richtig und kein falsch in meinem Kopf zu haben.
Und da sind wir schon mitten bei den Punkten, was hilft uns denn weniger zu bewerten? Und die Achtsamkeit ist der eine Punkt, und ein anderer Punkt ist auch gut zuzuhören und gegebenenfalls offene Fragen stellen, also wirklich auch nachfragen, habe ich dich richtig verstanden? Hast du genau dies und jenes gemeint, was du gerade gesagt hast?
Ja, und was uns auch noch unterstützen kann, ist, dass wir Verallgemeinerungen versuchen zu vermeiden und immer bei der konkreten Beobachtung bleiben. Und auch zu reflektieren, also dass ich auch meine eigenen Maßstäbe in der Bewertung wahrnehme, die zur Kenntnis nehme und dann auch ganz bewusst zur Seite stelle. Und wenn ich nochmal so schaue aus der Praxis heraus, bei diesen Anregungen, die wir gerade formuliert haben, in der Rolle der Beraterin und Therapeutin, wenn die Klienten zu uns kommen, wissen wir ja auch nicht, was ist jetzt für diese Person eine gute Lösung bei einer Thematik. Manchmal haben wir vielleicht eine Ahnung, was könnte passen, aber letztendlich wissen wir es ja auch nicht. Und dann geht es darum, die passenden Fragen zu stellen, so wie du das auch formuliert hast, offene Fragen zu stellen, die sich mein Gegenüber oder der Klient selber beantworten muss, weil ich weiß ja auch nicht die Lösung, ob meine Lösung für ihn die passende wäre. Vielleicht kann man manchmal einen Vorschlag machen, aber es ist anmaßend zu denken, das passt jetzt genau zu ihm. Das kann er sich nur selber beantworten. Und von daher diese Fragen so zu stellen, dass sich der andere das beantworten kann, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe in der Therapie und in der Beratung. Und das gilt aber ebenso für unsere Begegnungen im Alltag.
Und das ist ebenso eine gute Übung im Alltag und aber auch gar nicht so einfach, finde ich, weil wir lernen, ständig nach Lösungen zu suchen und die auch gleich vorzuschlagen. Man merkt aber, finde ich, also ich meine, wir haben es ja jetzt beide tatsächlich auch in der Ausbildung gelernt und viel geübt, Und ich fand es immer ganz faszinierend, dass man wirklich spürt, wenn man eine Lösung vorgegeben hat, dass jemand dann total unruhig wird. Also der geht dann immer wieder von dem Thema weg. Dann spürt man schon, die Menschen werden dann oft ungehalten oder auch ungeduldig, weil das ist vielleicht nicht deren Lösung und die wollen jetzt auch keine Lösung von mir, sondern die wollen einfach mal selber reflektieren und einen Raum, einen offenen Raum haben, um zu überlegen, was sie eigentlich wirklich brauchen in dem Moment.
Und die Lösung wäre zu einfach,
ja?
Für das gefühlte Problem.
Ja. Und ich kenne das auch aus der Erziehung. Also wenn ich meinem Sohn, wenn der mir was erzählt und der sagt, oh, das war eine schwierige Situation und der ist irgendwie traurig. Und wenn ich ihm dann sage, ja, dann probier's doch mal so, das will der gar nicht annehmen. Aber wenn ich ihm sage, Mensch, das tut mir leid, dass du traurig bist. Oder ihn auch mal frag, was denkst du denn, was brauchst du denn gerade? Dann kommt er selber auch wieder auf ganz andere Ideen, was für ihn wichtig ist. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, oft nur den Zustand auszusprechen, dass man beobachtet, dass jemand traurig oder enttäuscht ist in dem Moment und derjenige sich dann schon gesehen fühlt.
Es darf dann da sein, ne? Was in dem Augenblick vorliegt.
Und da sind wir schon mitten bei dem nächsten Punkt, der helfen kann, ist die Empathie. Also wirklich das Einfühlungsvermögen in den anderen. Und das bedeutet, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es dem anderen in seiner Situation gerade geht und nicht, wie ich denke, dass es dem anderen gerade geht. Und sich bewusst machen eben, dass jeder Mensch in derselben Situation vielleicht was ganz anderes braucht, als man selber in der Situation das brauchen würde. Ja, und als Übung haben wir uns überlegt, ihr könntet mal genau das Beispiel machen, was ich ganz am Anfang gebracht habe, dass ihr euch jemanden nehmt im Alltag, den ihr einfach nur beobachtet. Und dass ihr dann vielleicht hinterher ein paar Notizen euch macht, was habe ich beobachtet? Und dann die Notizen nochmal anschaut und guckt, wo sind da Bewertungen mit drin? Wo habt ihr vielleicht interpretiert, ohne es auf Anhieb zu merken? Und meistens erkennt man das ganz gut, wenn man Adjektive mit reinschreibt. Ja, der hat vorsichtig zur Türe reingeschaut, dann ist es schon eine Interpretation oder eine Bewertung in dem Moment. Ganz interessant ist es auch, finde ich, wenn man das ankündigt. Also wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat zum Beispiel und sagt, du, ich probiere mal was aus und ich mache mir ein paar Notizen, während wir uns unterhalten. Und dann liest man sich das gegenseitig vor hinterher.
Und das dann miteinander zu vergleichen.
Ja,
ne?
Ja. Das ist dann so eine spielerische Art, ja, ja, dass man quasi miteinander schon gleich die Übung angeht.
Was? Das hast du beobachtet? Du spinnst. Nimm das sofort wieder zurück.
Und es ist tatsächlich so, auch in meinen Paarberatungen, die größten Enttäuschungen sind Kommunikationsmissverständnisse. Und es hat immer mit einer Bewertung und mit einer Interpretation zu tun.
Und zu guter Letzt, Maja, ich nehme das jetzt als Assoziation, weil du das sagst mit der Kommunikation. Also wenn es darum geht, uns bewertungsfrei zu begegnen, gehört ja die Kommunikation ganz klar dazu. Und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht bewerten. Ja, also das ist auch so elementar. Und deswegen, wenn wir uns begegnen, da ist ja immer auch Kommunikation dabei. Entweder auf der sprachlichen oder nicht sprachlichen Ebene kommunizieren wir ja ständig miteinander. Ja, nochmal nach der Übung als PS. Ja, und wenn wir nochmal Rückschau halten, was wir heute mit euch thematisch behandelt haben. Bei der Bewertungsfreiheit haben wir uns auch nochmal angeschaut, woher kommt das überhaupt, dass wir im Alltag ständig unseren eigenen Bewertungen unterlegen sind und was uns dazu bringt und warum es auch im Alltag wichtig ist, von dieser Bewertung auch Abstand zu nehmen, um uns wirklich auch möglichst wertfrei begegnen zu können.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, findet ihr viele weitere Folgen auf allen gängigen Podcast-Kanälen.
Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch viele schöne Begegnungen mit wertfreien und wertvollen Momenten.